Ich hoffe, euch sind nicht die Ohren weggeflogen. Denn mit Kopfhörern hört man das Intro ziemlich laut. Der Bass knallt rein. Und damit herzlich willkommen zu Doinks Erben, deinem Wrestling-Podcast. Mit mir zu Gast ist Flo.
Moin.
Und ja, Nico ist ja, privat unterwegs und deshalb machen wir das heute zu zweit. Ist aber auch gar kein Problem. Denn wir sprechen heute über die Elimination Chamber, die Samstagmorgen um 11 Uhr schon lief, nach deutscher Zeit. Und ja, quatschen ein bisschen drüber, machen eine Review dazu. Dann schauen wir uns noch ein WrestleMania-Match an, von WrestleMania 14, das natürlich absolut grandios war, nicht wahr?
Ja, absolut grandios. Erstmal Einstiegsfrage, hast du das Event live geguckt? Das hat sich ja angeboten.
Ich habe das Event tatsächlich live geguckt. Ich muss dazu sagen, ja doch, doch, ich hab's live geguckt, war ja Samstag um 11. Dann habe ich es bis zum frühen Nachmittag gucken können. Ich glaube, bis zum Main Event habe ich es live geguckt und den Main Event, dann habe ich da pausiert. Und dann den habe ich dann später noch geguckt. Aber ja, das hat sich ja ganz gut angeboten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es auch live geguckt und ja, bin dann ja beim Main Event dann eingeschlafen. War ein bisschen lahm, aber ja gut. Ich will nichts vorwegnehmen.
Ja, alles gut. Ja, dann können wir eigentlich gleich schon reinstarten. Wir fangen mit der Kickoff-Show an. War mir gar nicht bewusst, dass es ein Match gab. Ich gucke die auch seit langem nicht mehr, weil das einfach eine Stunde nur noch Videosequenzen, die dann da reinlaufen. Aber wir hatten ein Match und zwar um die Women's Tag Team Championship. Und zwar die Kabuki Warriors gegen Candice LeRae und Indi Hartwell. Ging 8 Minuten 55 das Match und ja, die Champions oder die Champion-Träger haben, Championship-Trägerinnen haben gewonnen. Wer hätte es gedacht? Ich habe es mir nicht angeguckt, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll.
Ich habe es auch nicht gesehen. Also ja, lass einfach in die Show reingehen. Ich denke mal, das war ganz in Ordnung soweit.
Genau, das können wir machen. Und zwar fing der Pay-Per-View an mit dem Women's World Title Number One Contendership Elimination Chamber Match. Und im Match waren Bianca Belair, Liv Morgan, Naomi, Becky Lynch, Raquel Rodriguez und Tiffany Stratton. Und das Match hat geliefert. Also ich war die ganze Zeit drin, ich hatte richtig Bock. Wie sieht's da bei dir aus?
Ja, auf jeden Fall. Also das war, ich würde sagen, eines der besseren Frauen-Elimination Chamber Matches. Ja, für mich war es vor allem ein Tiffany Stratton Showcase Match.
Yes.
Ja, zuallererst. Wobei mir aufgefallen ist, bei Naomi und auch bei Liv Morgan, da saßen einige Spots nicht so ganz. Die anderen waren da deutlich safer unterwegs, aus meiner
Ja, was
Sicht.
mir besonders bei Naomi aufgefallen ist, die wirkt irgendwie ein bisschen steif, bisschen langsam.
Ja, das hat man vor allem am Anfang gesehen, wo die da mit Becky Lynch ihre Einrollsequenzen hatte.
Genau, ja.
Oh, das war wie in Zeitlupe. Da war es ein bisschen schwer reinzukommen, aber spätestens, hilf mir gerade, wer kam als drittes rein?
Uff, warte. Ich glaube, Tiffany Stratton,
Ja,
oder?
Tiffany Stratton müsste das gewesen sein,
Ich
ja.
glaube, ja.
Ja, genau, weil danach kam Raquel und dann Liv und dann Bianca,
Bianca.
glaube ich, sowas. Genau, und ab da ging dann das Match richtig los und da hat es dann auch Spaß gemacht.
Genau, was ich besonders schön fand, das hast du schon gesagt, dieses Highlighting von Tiffany Stratton, die richtig stark im Ring ist, hat ja auch einen Background im Turnen oder Gymnastik und das merkt man richtig. Und ich finde es super, dass Triple H das oder die Matchschreiber das auch zeigen wollen, dass sie das eben richtig gut kann. Und die war der absolute Star im Match, fand ich. Naomi und Liv Morgan fand ich in Ordnung. Raquel Rodriguez, ja, hat gemacht, was sie kann, Powerhouse-mäßig. Weil ich interessant fand, dass Bianca Belair es zum Schluss kam. das macht man ja häufig, dass man einen der Favoriten oder Favoritinnen zum Ende bringt. Hat man bei Bianca Belair gemacht, konnte man leider nicht so viel sehen von ihr. Dennoch fand ich es vollkommen fein, auch dass man mit Becky Lynch jemanden hat, der von Anfang an bis zum Ende drin ist und das Match dann auch für sich entscheiden konnte. Becky Lynch hat das Ganze gewonnen.
Ja.
Finde ich in Ordnung. Ich glaube, das haben wir uns so auch gedacht.
Ja, auf jeden Fall. Also absolut die richtige Siegerin. Ich fand Bianca Belair ziemlich gut platziert, muss ich sagen. Ich mag das auch irgendwo, wenn am Schluss dann ein Top-Favorit da nochmal reinkommt und das nochmal aufwirbelt, das ganze Feld. Bianca Belair mit Abstand fand ich am besten in Ringmäßig. Die wirkt so sauber und das wirkt alles so hart, die ganzen Moves von ihr. Das ist schon sehr geil, ihr zuzugucken.
Genau, was wir auf jeden Fall noch drin hatten, war besonders die Endsequenz. Die war sehr spannend, weil am Ende die letzten drei, also erstmal hat Tiffany Stratton Naomi eliminiert, das war die erste Elimination. Dann eliminierte Liv Morgan Tiffany Stratton, dann Bianca Belair, Raquel Rodriguez. Und dann hatten wir noch drei, das waren Liv Morgan, Bianca Belair und Becky Lynch. Und ich fand sehr spannend, dass wir zwei Eliminationen innerhalb von 5 Sekunden hatten. Und zwar eliminierte Liv Morgan Bianca Belair. Und daraufhin rollte Becky Lynch, oder? Sie hat Liv Morgan eingerollt, meine ich, ne?
Liv Morgan hat Bianca Belair eingerollt.
Stimmt, so und Becky Lynch hat, glaube ich,
Bianca Liv Morgan Belair Manhandled. Nicht groß zu schwächen. Genau, und dann kam der Manhandle-Slam von Becky Lynch und guter Sieg.
Ich fand es irgendwie sehr amüsant zu sehen, dass wir Bianca Belair noch im Bild hatten und das Match dann schon vorbei war. Fand ich okay gemacht. Kann man ja, auf jeden Fall so machen.
Ja, vor allem, wenn die Siegerin sowieso schon feststeht oder klar ist für viele, da macht das auch nur Sinn, das nicht groß hinauszuzögern mit 1 gegen 1, sondern halt die letzten beiden in einem spannenden Trios, Triple Threat, schnell hintereinander ausscheiden zu lassen.
Ja, finde ich auch. Die drei hatten dann nochmal 7 Minuten insgesamt bekommen. Und das war auch auf jeden Fall gut anzusehen. Habe ich gemocht, das Match. Kann man auf jeden Fall als Opener machen.
Auf jeden Fall.
Und ja, aber das Interessante war, ich dachte irgendwie schon, dann steht der Main Event fest. Das war aber dann nicht so. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Und ja, nach dem Match konnte Becky Lynch dann feiern und damit war auch klar, was heißt klar? Ich glaube, ich hatte gelesen, hatte ich gar nicht bewusst mitbekommen. Corey Graves hat dann schon gesagt, dann geht Becky Lynch gegen Rhea Ripley bei WrestleMania. Ich weiß nicht, ob er sich da versprochen hat oder keine Ahnung was. Fand ich auf jeden Fall interessant, das zu lesen. Und ja, dann kommen wir schon zum zweiten Match. Das war das WWE Undisputed Tag Team Championship Match zwischen The Judgment Day, also bestehend aus Damian Priest und Finn Balor, die mit Dominic Mysterio kamen. JD McDonagh war nicht dabei. Vielleicht war er einfach nicht da, kein Visum bekommen, wie Gunther oder keine Ahnung was. Würde mich wundern, aber wer weiß. Und die traten an gegen die New Catch Republic, der neue Tag Team Name von Pete Dunne und Tyler Bate. Und das Match war dope. Also das war richtig nice.
Ja, das war schon das Workhorse-Match. Also das war schon, die durften einmal zeigen, was sie können. Pete Dunne und Tyler Bate, herausragende Wrestler.
Yes.
Und das hat man dann auch gesehen. Also das war schon wrestlerisch auf ganz hohem Niveau. Natürlich, War das auch ein bisschen vorhersehbar, dass Judgment Day gewinnt. Aber es fand ich ganz gut, dass man den 18 Minuten gegeben hat, die beiden schön geshowcased hat, sodass das in die Köpfe von den Zuschauern geht, die beiden.
Besonders finde ich dabei auch gut, dass man wieder den Angle bringt, Judgment Day gewinnt nicht clean und um Pete Dunne und Tyler Bate nicht sozusagen zu schwächen, ja, Dominic Mysterio hat halt eingegriffen, ich glaube ein paar Mal, und ich glaube besonders nach dem Tyler Driver, einem doppelten Tyler Driver war es, glaube ich, da war dann Finn Bella, glaube ich, derjenige. Und ich glaube, Dominic Mysterio hat dann, wie war denn, ich glaube, der hat dann Finn Bella rausgezogen. Damien Priest hat er auch nochmal rausgezogen.
Tyler Bate hatte, glaube ich, Damien Priest schon fast gepinnt. Und dann kam auf jeden Fall nochmal Finn Bella rein und hat dann ihm einen coole Qua verpasst. Nach dem Chokeslam von Damien Priest.
Genau, der South of Heaven Chokeslam und dann der Coup de Gras. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Es ist schon 1,5 Tage her. Ich habe mir nichts mehr dazu angeguckt. Aber hat mir super gefallen, das Match. War auf jeden Fall sehr gut. 17 Minuten 45 hat das ganze Zeit bekommen. Und das Judgment Day verteidigt, konnte man aber auch erahnen, besonders mit der Story um Awesome Truth, die wir dann wahrscheinlich bei Raw weitersehen werden.
Truth geht mir sowas von auf die Eier. Also was? Das geht gar nicht.
Was?
Das erste Segment, vielleicht auch noch das zweite, war ganz witzig. Aber ich finde den überhaupt nicht lustig.
Okay.
Ich muss jedes Mal die Augen
schließen.
Verdrehen, wenn ich den lustige Sachen tun sehe.
Okay, ja. Also das ist eine ganz unpopular Opinion, Flo. Da gehe ich überhaupt nicht mit. Truth ist richtig lustig. Also keine Ahnung, was du da laberst. Aber gut, da kann ich leider nichts machen, um deine Meinung umzustimmen.
Ja, ich glaube auch. Also,
aber das ist ein sehr schlechter Hot Take.
Seite, aber zum Glück ist Nico nicht da. Hat sowieso die schlechtere Meinung.
Gut, mit diesem wilden Hot Take machen wir einen Break in der Elimination Chamber und wir kommen zu einem zufälligen Match, das wir letzte Woche am Mittwoch auserkoren haben. Und zwar gucken wir uns ja jede Woche ein zufälliges WrestleMania-Match an, von WrestleMania 1 bis WrestleMania 39. Und ich mache den Zufallsgenerator an. Wir landen bei WrestleMania, was glaubst du?
20.
Ja, die 2 war richtig. Wir landen bei WrestleMania 12. Und dann schaue ich kurz bei Cage Match rein. Das heißt, wir beurteilen jede Woche ein Match, gucken es uns dann an. Und wir hatten bei WrestleMania 12 im Jahre 1996 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Matches. Und wir landen auf Match 3. Das ist ein Six-Man-Tag-Team-Match zwischen Camp Cornette, bestehend aus Owen Hart, The British Bulldog und Vader, zusammen mit James E. Cornette, gegen Ahmed Johnson, Jake Roberts und Yokozuna mit Mr. Fuji.
Das wird wahrscheinlich wieder grandios.
Es hat immerhin 12 Minuten 51, also gar nicht so schlecht.
Ja, wow, also 12 Minuten verschwendete Lebenszeit.
Ja, ist doch super. Das besprechen wir nächste Woche. Aber vorerst haben wir natürlich ein Match, das wir uns noch diese Woche angeguckt haben. Und zwar Flo erst vor einer halben Stunde, also bevor der Podcast angefangen hat.
Ja, genau. Ganz frisch in Erinnerung. Also da ist viel passiert. Das war unsere 15 Tag Team Battle Royale von WrestleMania 14. War ja der Opener. Ich verstehe ja zu kleinem Teil, warum das der Opener war, aber komplett deplatziert aus meiner Sicht. Erstmal hat keiner gecheckt, was überhaupt abgeht. Da stehen 30 Leute im Ring.
Das Witzige war, ich hab erstmal nicht die Stipulation gecheckt. Ich glaube nicht mal die Wrestler haben die Stipulation gecheckt.
Ja, das war total chaotisch, weil ihr müsst euch vorstellen, sobald einer eliminiert wurde, musste der Tag-Team-Partner auch rausgehen. Aber der Tag-Team-Partner hat es teilweise gar nicht mitbekommen. Mark Henry war zum Beispiel noch gefühlt 2 Minuten im Match und hat dort irgendwie rumgecatcht, bis genau, er dann durch Seil rausgeflogen ist und einfach rausgegangen ist.
Genau, das ist das Witzige in der Battle Royale war, wir hatten teilweise Stables wie die Nation of Domination oder Los Boricuas, die einfach 2 Tag-Teams drin hatten, weil die so viel waren. Und das heißt, wir hatten zum Beispiel mit Mark Henry und D'Lo Brown Nation Domination 1 und Farooq und Karma Mustafa in Nation Domination 2. Das ist so geil. Unlogisch. Dann kann man einfach zu viert zusammenworken, damit einer am Ende gewinnt. Aber gut, das nochmal am Rande. Aber die Referees standen, also es waren halt ganz viele Referees drum, wie zum Beispiel, wie man es vom Royal Rumble kennt. Und die mussten dann wirklich auf den Ring klettern, um den Tag-Team-Partner, der noch im Match ist, während der andere schon eliminiert wurde, um den aus dem Match zu holen. Aber teilweise hatten die einfach keinen Bock und haben weiter die anderen verprügelt.
Ja, das war richtig witzig.
Ja, genau. Und ein Special Entrance hatte die Legion of Doom, also Road Warrior Animal und Road Warrior Hawk, die von Sunny als Managerin begleitet wurden. Jerry Lawler fand das ganz anscheinend ganz toll.
Lass einfach nicht weiter drüber reden. auf jeden Fall war dann am Ende die Legion of Doom und der Midnight Express am Ende da. Und ja, das war dann so klassisch Face-Story, sage ich mal. Ne? Der Midnight Express hat erstmal einen aus dem Ring geschmissen und das unterste Seil durch, sodass der nicht eliminiert wurde. Ich glaube, Animal war es. Ja, genau. Und haben dann probiert, Hawk zu zweit übers oberste Seil zu werfen. Und dann kam Animal irgendwann wieder, hat den, glaube ich, 2 Clotheslines verpasst. Gab dann noch einen kleinen Botch. Weil irgendwie niemand wusste, wer wen jetzt schlägt und wer wen jetzt nur Postbite verpasst. Komplette Katastrophe. Naja, und dann haben dann die Legion of Doom gewonnen, indem beide von Midnight Express gleichzeitig übers Seil geschmissen worden oder geclotheslined worden, jeweils.
Mir ist besonders aufgefallen, dass früher, na gut, das haben wir heute teilweise auch noch, aber dass die Tag-Teams, die einzelnen Member der Tag-Teams, die einzelnen Mitglieder, alle gleich aussehen. Ich meine nicht nur gleiches Attire, ich meine, die haben gleiche Frisur, gleichen Bartschnitt, gleiche Größe, gleichen Umfang vom Bauch oder was auch immer.
Ja.
Also, das ist wirklich grandios. Wenn ihr das sehen wollt, guckt euch WrestleMania 14 an, den Opener. Der ist sensationell. Dauert, warte, wie viel? 8 Minuten 19. Super.
Ja, der war grandios. Also, ja, war schon irgendwo witzig, oder ist schon irgendwo witzig, dass die halt alle gleich aussehen.
Also wirklich alle.
Hätte man auch nur 15 Wrestler in Ringen so ungefähr stellen können, wäre genau dasselbe gewesen.
Ja, weil ich halt nicht ganz so chaotisch. Ja, weil ich halt besonders kritisch finde bei Battle Royals und bei so großen 30 Leute in einem Ring. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Ich glaube, bei SmackDown war mal eine 40-Mann-Battle Royal, kein Royal Rumble oder so, eine Battle Royal.
Ja, das habe ich gesehen. Da stehen einfach nur alle im Ring rum und schlagen so ein bisschen hin und her. Also, da war hier nicht mal ein großer Spot oder sowas dabei.
Nee.
Da war einfach gar nichts. Die haben einfach nur geschlagen und dann waren am Ende noch 2 übrig und
Das Einzige, was halt passiert ist, ist, wenn die Leute eliminiert wurden, kamen die einfach wieder rein und haben ein Tag-Team rausgeworfen, so klassischer Royal Rumble Heel-Move. War auf jeden Fall super. War besser, als ich gedacht habe. War eigentlich ganz witzig. Genau, das heißt, das haben wir besprochen. Unser anderes Match haben wir schon ausgewählt. Das war bei WrestleMania 12. Cam Cornette gegen die anderen drei Typen da. Das machen wir nächste Woche. Und ja, dann kommen wir schon zum zweiten Teil der
Elimination Chamber. Wir haben im Prinzip einen Bloodline-Member dabei nächste Woche.
Wie bitte?
Yokozuna. Wir haben im Prinzip einen Bloodline-Member dabei nächste Woche mit Yokozuna.
Das stimmt.
Vielleicht gibt er Long-Term-Booking.
Ja, mal schauen, ob man sich das schon 1996 gedacht hat. Wer weiß. Oder vielleicht wird man das bei dieser WrestleMania noch ansprechen. Genau, wir kommen zum zweiten Teil der Elimination Chamber. Und diese begann mit einem Segment. Jetzt kommt das Segment, ne? Der Grayson Waller-Effekt. Grayson Waller selbst aus Australien und seine Gäste waren Seth Rollins und Cody Rhodes. Aber bevor das Ganze begann, sahen wir Austin Theory im Ring, Grayson Wallers bester Freund, der ihn auch ankündigte. Das war ganz nett. Ich mag Austin Theory, der ist witzig, der ist cool. Kann man auf jeden Fall machen. Und Grayson Waller hatte einen großen Pop bekommen. Und der ist auch gar nicht als Heel aufgetreten.
Nee, ich fand das auch ganz geil, dass man ihm den Entrance gegeben hat.
Ja.
Weil normalerweise steht er ja schon vorher im Ring, so wie Austin Fury jetzt, und beginnt dann einfach an zu labern. Und so hat man ihm so seinen Moment gegeben im Heimatland. Fand ich ganz gut.
Ja, ich fand's ja wirklich erstaunlich. Wir hatten im Vorfeld drüber geredet. Wir dachten ja eigentlich, also Nico und ich weiß nicht, ob du das zu was gesagt hast, dass er als Heel auftreten wird. Aber irgendwie gar nicht. So, der hat es einfach gefühlt, hat auch diesen einen Chant da gemacht, mit diesem Ossi, Ossi, Ossi. Das war eigentlich ganz fein und die Crowd hat es auch gefeiert. Und ja, dann kamen schon Seth Rollins und Cody Rhodes raus, auch mit großen Pops. Und dann ging es eigentlich ein bisschen um WrestleMania, ein bisschen Gequatsche. Austin Theory wollte irgendwie ein bisschen Stress machen. Aber Grayson Waller hat sich irgendwie zurückgelehnt und hat den mal machen lassen. War eigentlich ganz, ganz lustig. Was entscheidend ist natürlich auch passiert, und zwar Cody Rhodes hat The Rock herausgefordert zu einem 1-gegen-1-Match. Ich glaube, das ist schon ein kleiner Teaser auf einen möglichen WrestleMania Nacht 1 Main Event. Das Tag-Team-Match zwischen Rollins und Rhodes und Reigns und The Rock. Weil ich glaube nicht, dass es ein 1-gegen-1-Match zwischen Cody und The Rock geben würde. Ich meine, ich würde es mal angucken.
Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube, man bringt wirklich das Tag-Team-Match. Und so wie wir das schon vermutet haben, oder ihr, glaube ich, in der vorletzten Folge, dass dann The Rock und Roman Reigns aneinander geraten werden. So, dass Stück für Stück die Plotline auseinanderfällt.
Am Ende des Segments wollte Austin Theory noch ein bisschen, ja, bisschen catchen, bisschen fighten. Cody Rhodes und Seth Rollins dachten sich so, ja, lass machen. Dann gab es einen Cody Cutter, dann gab es, glaube ich, einen Curbstomp von Seth Rollins, glaube ich zumindest. Oder? Ich glaube schon, ja. Und Grayson Waller hat sich das ganz entspannt da angeguckt hinten.
Das Entscheidende war ja, dass Grayson Waller was gesagt hat und Austin Fury reißt ihm einfach das Mikrofon aus der Hand und du hast auch schon sofort gesehen, das hat Grayson Waller gar nicht gefallen. Und ich dachte kurz, jetzt verprügelt Grayson Waller Austin Fury, aber er hat die Faces einfach machen lassen.
Nein. Ich glaube auch nicht, dass die beiden jetzt sich irgendwie splitten. Das denke ich nicht. Die kann man weiter
so beides Tag-Team machen. Night only und ist Donnerstag wieder Freitag.
Genau, das ist so ein One-Night-Only und besonders passt es auch zu deren Charakteren, dass sie sich einfach nicht die Finger dreckig machen wollen und dass sie einfach sagen, ja, ich bin der Tollste. Mein bester Freund sagt auch, er wäre der Tollste, aber ich greife doch nicht für den einen, damit ich dann selbst verkloppt werde. Das passt schon, das ist gut. Und war ganz amüsant. Habe ich auch ein schönes Meme draus gemacht, weil du es bei Instagram gesehen hast.
Ja, habe ich. War ganz schön. Und geht auf Instagram, abonniert Doinks Erben.
Genau, kleiner Shoutout, Ehren. Eigenwerbung. Da seht ihr ganz viel dazu. Und ja, dann war das Segment eigentlich schon vorbei. Und dann kommen wir zum dritten Match. Nicht der Main Event, wie wir gedacht hatten. Das World Heavyweight Championship Number One Contendership Elimination Chamber Match der Männer, bestehend aus Bobby Lashley, Kevin Owens, Drew McIntyre, L.A. Knight. Yeah. Flo, du hast verfasst. Egal.
Ach so, sorry. Ich damit gerichtet, dass ich das machen soll, aber okay.
Logan Paul und Randy Orton. Und ja, also das Match war richtig star-stacked. Das, ja, sagt man so, ne? Also waren richtig viele Upper-Kader drin, die auch legitime Contender für den World Heavyweight Championship wären. Also hat Spaß gemacht, das Match, das war gut, das hatte Story drin. Genau. Und wir haben, glaube ich, angefangen mit Drew McIntyre und lass mich überlegen. Logan Paul und LA Knight haben wir angefangen.
Drew McIntyre.
Ja.
Drew McIntyre und LA Knight.
Ja, Logan Paul war der fünfte, der war der letzte, der vorletzte. Nee, der war der letzte.
Ja, Logan Paul war der letzte.
Ja,
was ich schade fand, ist, dass erstens beide Sieger waren als erstes drin. Das fand ich bei Becky Lynch gut oder okay. Weil sie Face ist, das heißt, sie muss sich durchkämpfen.
Ja.
Bei Drew McIntyre fand ich das nicht gut. Das hätte zu seinem Charakter gepasst. Und ich mag das auch, wenn der große Heel am Schluss kommt und da nochmal allen Ehrfurcht versetzt.
Statistisch gesehen war er aber Nummer 2. Weil ich glaube, LA Knight war Nummer 1, theoretisch. Das haben die auch gesagt. Ich gehe aber mit, man sieht ja auch diese Entwicklung, dass WWE so immer hervorheben möchte, ja, der war jetzt die ganze Zeit drin, ab Anfang an. Das hat man ja schon bei den letzten Rumbles gesehen. Ich gehe total mit, dass der Sneaky Heel eigentlich am Ende kommen muss. Damit hätte ich auch gerechnet. Das hätte einfach ins Bild gepasst.
Ja, absolut. Vor allem, weil Drew McIntyre einfach ich gehe jetzt einfach mal schon hin. Der hat ja LA Knight ja durch einen Abstauber gepinnt. Bobby Lashley so halb, sage ich mal. Bobby Lashley hat auch 2 Claymores kassiert am Schluss, um eliminiert zu werden, was ja krass ist. Und der hat auch am Schluss gegen Randy Orton abgestaubt. Der hat jetzt nur ins Bild gepasst, vor allem, weil die erste Elimination erst kam, als auch der letzte Logan Paul drin war, hätte es vom Matchfluss her eigentlich ja nur Sinn ergeben, wenn Drew McIntyre als letztes gekommen wäre. Man hätte nichts groß verändern müssen, sage ich mal.
Was ich sehr spannend fand, ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber gefühlt immer, wenn Randy Orton in einem Chamber-Match ist, ist er der Letzte, oder? Diesmal war er nicht der Letzte. Ich hatte so mit damit gerechnet, aber dann waren noch Orton und Logan Paul in den beiden Kammern drin und ich dachte mir, ja, aber zu Logan Paul wird es irgendwie auch passen. Aber gefühlt immer, wenn Randy Orton im Chamber-Match ist, ist er der Letzte, oder?
Weiß ich nicht.
Also, ich habe jetzt keine Statistik dazu. Der war, by the way, in seinem 9. Elimination-Chamber-Match. Alter, das ist echt krass.
Ja, schon crazy. Randy Orton, das war immer ganz witzig. Die Kamera hat immer Randy Orton im Hintergrund gezeigt.
Ja.
Und der sah so aus, so wie ein Serienkiller, ne? Wie der da in seiner Kammer stand irgendwie.
Ah, so.
Weil der so auf seine Opfer drauf gestarrt hat, so richtig psychisch krank, so ein bisschen.
Ich weiß nicht, ob du das am Anfang gesehen hast. Da war Kevin Owens schon drin und ich glaube, dann kam Bobby Lashley und Kevin Owens hat richtig wilde Dinge gemacht. Wirklich. Also ich habe mich so schlapp gelacht. wie der da so in seiner Kammer stand und irgendwelche Faxen gemacht hat. Kevin Owens war der absolute Goat in diesem Match. Ich habe das richtig gefeiert. Der war so lustig, ja, der Typ. Geil.
Vor allem am Anfang, wo der einfach gegen die Plexiglasscheibe schlägt. Ja. Damit Drew McIntyre, glaube ich, noch mehr Schaden nimmt.
Ja, ich weiß.
Das war ziemlich witzig.
Ja.
Und Logan Paul einfach auch richtig geil. Zeichnet einfach Kevin Owens als dicken Typen und schreibt Kevin sucks an die Plexiglasscheibe.
Ich finde es aber geil, dass sie das machen können. Ich weiß nicht, ob das in der Ära vor Triple H möglich gewesen wäre, aber ich finde es aber witzig, dass sie die Wrestler auch wirklich authentisch darstellen und dass die Wrestler auch sozusagen selbst zeigen können, was oder ich sag mal mehr Freiheiten geben. Das merkt man halt. Das finde ich sehr, also das war wirklich sehr amüsant. Und ja, aber kommen wir zu den Eliminationen. Und zwar Drew McIntyre hat 3 Männer eliminiert und Randy Orton 2. Ist mir irgendwie so auch gar nicht aufgefallen, lese ich das jetzt. Dass sonst keiner jemanden eliminiert hat. Und zwar McIntyre hat Bobby Lashley rausgehauen, dann LA Knight. Dann hat Randy Orton, Kevin Owens und Logan Paul rausgehauen. Und die letzte Elimination, ich hab's schon befürchtet. Da waren auch Randy Orton und Drew McIntyre drin. Aber Logan Paul hat man im Augenwinkel gesehen, der war ja auch noch da. Also der ist ja nicht mal wirklich weggegangen. Der ist nicht mal aus der Kamera gegangen. Dann war es gute Nacht für Randy Orton. Der hat diese Brace Knuckles abbekommen. Und hat Drew McIntyre gewonnen. Ich dachte mir, ja, kann man auf jeden Fall so machen. Aber was mir gerade noch einfällt, Bobby Lashley ist als erster eliminiert worden.
Ja.
Ja, und dann kam jemand. Wer kam denn, Flo?
Ach so, ja, ja. Da kam dann einfach der liebe AJ Styles und hat einfach mal einen Stuhl mitgebracht, hat LA Knight schön vermöbelt und hat ihm dann noch einen Styles Clash auf den Stuhl verpasst. Also das war mal eine Ansage, sag ich mal, ne?
Und somit steht doch eigentlich sozusagen schon die Fehde für WrestleMania fest, dass wir LA Knight gegen AJ Styles bekommen.
Ja, ich fand das auch eine schöne Vorsetzung der Fehde.
Fand ich auch,
ja. Hat gut gepasst.
Ja.
Ich frage mich, also um nochmal aufs Ende drauf zu sprechen zu kommen, Logan Paul hat Randy Orton K.O. geschlagen, hat finde ich auch irgendwo gepasst, weil Randy Orton hat Logan Paul eliminiert und Logan Paul war einfach sauer auf Randy Orton, so wie es halt Logan Paul halt so ist, ne?
Ja.
Und hat ihm dann K.O. geschlagen mit den Praise Knuckles. Glaubst du, das wird eine Fehde zwischen Logan Paul und Randy Orton geben? Oder meinst du, das wird noch weiter Logan Paul gegen Kevin Owens?
Ich glaube sogar beides. Ich glaube, das kann man gut als Triple Threat Match machen. Würde ich auf jeden Fall sehen. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall machen. Randy Orton sozusagen der absolute Favorite in der Sache. Kevin Owens, Randy Orton, der so richtig seriöse und ernsthafte. Kevin Owens, der Spaßvogel da drin und Logan Paul, den keiner mag. Ich weiß nicht, ob ich Randy Orton als US-Champion sehen muss. Brauche ich überhaupt nicht. Da sollte man lieber, wenn man sowas macht, Logan Paul den Titel verteidigen lassen.
Ich finde auch, Logan Paul steht der Titel so gut.
Und
das wäre schade, den Titel abzunehmen.
Ja, es passt auch gerade einfach, weil er hat halt besonders diese Medienreichweite und WWE macht das einfach richtig gut, indem sie sozusagen präsentiert, Logan Paul ist unser Champ, wir machen das publik. Und ich meine, wie Randy Orton, der soll einen World Title chasen, also dem hinterhergehen, für seinen Rekord, den er vielleicht noch brechen möchte. Und kein US-Championship. Der hatte ja auch mal einen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
Ja, da ist ja leider momentan kein Platz, ne?
Ja.
Ist ein gutes Ausweichprogramm, wenn man so eine Triple Threat Feder anstreben sollte. Ich fände das vollkommen in Ordnung. Das wäre nochmal eine kleine Steigerung zum Royal Rumble, als es zwischen Kevin Owens und Logan Paul zur Sache ging. Die Disqualifikation damals für Kevin Owens. Ja, und damit, ja, finde ich eigentlich eine ganz gute Sache.
Ja, besonders hat man in dem Match ja schon angeteased, dass beide Probleme mit Logan Paul haben, beziehungsweise Logan Paul eher Probleme mit den beiden. Ja, das kann man auf jeden Fall sehen. Was aber das Wichtigste, sage ich mal, ist, dass wir jetzt unseren World Heavyweight Championship Number One Contender haben, in Drew McIntyre. Und ich habe so viel gelesen im Internet dazu, ja, Randy Orton wird das gewinnen oder keine Ahnung was. Hallo, verfolgt ihr die Shows? Also, das haben sogar teilweise, ich sag mal, sogenannte Experten gesagt, die auf Randy Orton getippt haben. Und ich dachte mir, guckt ihr überhaupt WWE? Guckt ihr Raw? Das würde keinen Sinn ergeben, würde Randy Orton jetzt auf Seth Rollins gehen, besonders weil wir zwei Faces hätten, just saying. Okay, mit CM Punk auch, aber das wäre was Persönliches. Aber Drew McIntyre ergibt einfach nur Sinn, also.
Ja, Drew McIntyre, absolut richtiger Mann dafür. Der wird ja schon seit Monaten aufgebaut und der muss seinen Moment bekommen. Und das muss dann zerstört werden, dieser Moment wieder. Damit er weiter rumheulen kann, damit er weiter seinen ekelhaften Heel-Charakter ausbauen kann. Der ist so gut geschrieben.
Ja.
Es macht nur Sinn, dass er nochmal gegen Seth Rollins antritt. Und das bei WrestleMania Tag 2, denke ich mal, wird das ein sehr gutes Match werden, auf jeden Fall.
Ja, das kann man auf jeden Fall als Opener machen, besonders weil Seth Rollins wahrscheinlich für Nacht 1 schon gebucht ist.
Haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Seth Rollins ist in ein paar Tagen wieder
medically cleared.
Hat die Ringfreigabe vermutlich dann in ein paar Tagen und vielleicht sehen wir ihn ja schon vorher catchen.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass man, sag ich mal, vielleicht 2 Wochen oder eine Woche vor WrestleMania ihm nochmal ein gutes Showcase-Match gibt bei Raw. Gut, dass du es erwähnst, das ist auch sehr wichtig, dass wir dann Rollins gegen McIntyre auf jeden Fall sehen werden bei WrestleMania. Und dass man McIntyre, wie du schon angesprochen hast, den Moment vielleicht auch kaputt macht, vielleicht mit einem Cash-In von Damian Priest. Das wäre schon hartwitzig.
Zwinker, zwinker.
Zwinker, zwinker. Das wäre schon sehr lustig. Drew McIntyre, Seth Rollins, kann man auf jeden Fall machen, besonders mit McIntyres neuem Charakter, den er auch super, super spielt. Also, der ist ein richtig guter Heel. Also wirklich, es...
Ja, so viel besser als dieser lahme Phase One.
Ja, genau. Und das war's mit dem dritten Match und wir kommen zum Main Event. Das ist der Women's World Championship, beziehungsweise das Match um den Women's World Championship. Zwischen Nia Jax und dem Home Country Hero, Rhea Ripley. Die hat einen netten Pop bekommen, ne?
Ja, war ganz gut, ja.
Genau, das Match war in Ordnung soweit, ging 14 Minuten, hat mir eigentlich ganz, ganz in Ordnung gefallen. Fand ich auch nichts Besonderes dabei. Rhea Ripley hat gewonnen, was auch richtig so war. Ich glaube, Nia Jax gewonnen. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Raw damals in, lass mich überlegen, ich glaube wo waren die? War die in Seattle? Da hatten Elias und Kevin Owens eine Promo zusammengehalten. Und die ganze Crowd hat die für gefühlt 10 Minuten ausgebuht. Ich glaube, hätte Nia Jax gewonnen, dann wäre das nicht anders gewesen.
Ja, das wäre so witzig gewesen irgendwo. Aber man wollte Rhea Ripley einfach den Moment geben. Ne? Also, das war ja auch ein Match, so ziemlich klassisches Match, sage ich mal. Nia Jax lange Trankphase hat Rhea Ripley auseinandergenommen im Prinzip. Dann kam Rhea Ripley immer besser ins Match. Und dann gab es von Nia Jax dann aber einen Simone Drop aufs Kommentatorenpult. Mhm. Und ich glaube, da sollte der schon zerbrechen.
Ja, ja.
Und Nia Jax hat super reagiert und ist dann auf, auf den Stuhl gestiegen, yes, vom Kommentator und ist dann mit dem Elbow durch den Tisch gesprungen, ja, so dass der dann zerbrochen ist. Ich hatte kurz Angst, dass sie da ausrutscht,
ja, wenn sie da losgeht. Ich dachte auch. Ich dachte nicht, dass sie ausrutscht. Ich dachte, die kommt da einfach nicht hoch mit der Sprungkraft.
Ja, das wäre auch witzig gewesen. Aber ich frage mich, warum die nicht einfach auf diese Kackbarrikaden gestiegen ist. Das wäre so viel safer gewesen. Mhm. Vor allem wäre dann der Tisch auf jeden Fall zerbrochen.
Ich weiß ja nicht, ob Maya Jackson eine Balance hat und mit ihrem etwas üppigeren Gewicht sich auf diesen dünnen Barrikaden hält. Ich glaube, das war schon in Ordnung. Ich glaube, das war auf jeden Fall gut improvisiert. Bei aller Kritik, die wir zu Nia Jax äußern, das auch zu Recht. Aber nee, das war schon gut improvisiert. Am Ende hat Rhea Ripley mit einem einfachen Riptide gewonnen.
Ja, also, wir müssen ja erstmal weitererzählen, ne? Nia Jax hat ja Rhea Ripley wieder in den Ring geworfen. Hat ihr den Annihilator verpasst, heißt der, glaube ich. Mhm. Also im Prinzip der Banzai Drop von Yokozuna. Bester Macht Move. Ja auch irgendwo Sinn, dass sie den hat. Ja, und dann gab's den ersten Kickout da draus.
Warte.
Also großer Moment.
Warte. Das ist Long-Term Storytelling.
Absolut.
Die Bloodline. Naja, Jacks neues Mitglied. Let's go.
Ja, also Rhea Ripley wurde wie der absolute größte Mega-Babyface dargestellt.
Ja.
So ein bisschen Hulk Hogan-mäßig.
Aber stimmt, ist vorher schon mal jemand daraus ausgekickt?
Nein, das war das erste Mal.
Und dann hat man es natürlich gut gemacht, ja.
Ja, die Quad hat es irgendwie nicht so ganz gerafft, dass sie ausgekickt ist, weil halt Nia Jax ein bisschen schwer ist. und Rhea Ripley ihre Schulter nicht richtig hochbekommen hat.
Ja, ne? ich habe es gesehen, ja.
Und auf jeden Fall wollte dann Nia Jax vom obersten Seil runterspringen. Rhea Ripley hat sie dann mit einem Superplex
katapultiert.
Dankeschön.
Dankeschön.
Und dann gab es einen Riptide im dritten Versuch. Und Corey Graves hat es eigentlich ganz cool aufgegriffen. Beim zweiten Riptide-Versuch hat er gesagt, das ist physikalisch gar nicht möglich, und hat damit nochmal Rhea Ripley nochmal stärker dastehen lassen, als sie das dann geschafft hat.
Ja, das hat das Ganze nochmal bekräftigt. Ich fand's gut, dass man einen Move vom Top Rope gemacht hat. Ich dachte eigentlich, dass man einen Super Riptide macht als Ende. Aber das Superplex hat auf jeden Fall ausgereicht, und dann mit einem Riptide das zu beenden, fand ich auch in Ordnung. Das stellt den Move auch weiter stark dar. Das ist auch wichtig, wenn man in die WrestleMania geht.
War ein gutes Match. War in Ordnung. Vor allem sehr gutes Finish.
Ja.
Also ich fand das Finish sehr gut gebuckt. Na, Jax, muss ich nochmal hervorheben, hat gut improvisiert. Also nichts dran auszusetzen.
Was mir generell beim ganzen Pay-Per-View aufgefallen ist, wir hatten jetzt keinen unbedingten Show-Stealer, aber wir hatten wirklich solide, gute Matches durchgehend, die auch alle gut Zeit bekommen haben. Die beiden Elimination Chamber Matches über eine halbe Stunde, die beiden Matches jetzt circa eine Viertelstunde, also das Tag Team und das Women's World Title Match, die haben alle ein gutes Showing bekommen, und das finde ich auch gut, wenn man wenige Matches hat, aber dafür wirklich den Wrestler und den Wrestlerinnen Zeit gibt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch ein Fan davon, lieber weniger und dafür etwas mehr. Also beim Wrestling ist wirklich weniger ein bisschen mehr. Vor allem, wenn man zwei Elimination Chamber Matches hatte oder hat, die ja schon ordentlich Zeit fressen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich meine, dadurch, dass jetzt in den USA die Pay-Per-Views oder die Premium-Live-Events auf Peacock laufen, hat man da ziemlich viel Werbung nochmal zwischendurch. Und da brauche ich nicht so ewig viele Matches. Das reicht mir dann, wenn man dann vier hat, und dafür bekommen die ordentlich Zeit und dann solide solide 4 Matches. Solider Pay-Per-View, hat mir gefallen. Ja, ich sag mal, die Matchausgänge waren ein bisschen vorhersehbar, aber bisschen. Man hat das Beste draus gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Also was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, dass es vorhersehbar war.
Ja.
Weil du hast damit den klaren Blick auf WrestleMania. Man weiß genau, was man bekommt, und das ist auch irgendwo schön. An ein paar Stellen weiß man immer noch nicht, was man bekommt. Das ist aber auch in Ordnung so. Aber die Grundpfeiler hat man auf jeden Fall gelegt.
Genau, wir haben ja schon einige Matches, die jetzt für WrestleMania auch schon feststehen. Wie zum Beispiel das Women's Title Match, also das WWE Women's Title Match zwischen Io Sky und Bayley. Das Women's World Title Match zwischen Rhea Ripley und Becky Lynch. Und die beiden World Title Matches der Männer zwischen Seth Rollins und Drew McIntyre. Und das zwischen Roman Reigns und Cody Rhodes. Was gut ist, weil das die Schlüsselmatches sind, die den weiteren Weg des WWE-Jahres bestimmen. Und wenn man die schon fest hat, ist das richtig, ist das gut. Dann kann man auch eine sinnvolle Fehde aufbauen, beziehungsweise weiterbauen. Das finde ich sehr gut, dass man das schon hat. Aber was ich spannend fand, wir hatten bei keinem Match oder keinem Segment einen Eingriff der Bloodline. Die waren aber gar nicht da.
Ja, hat mich aber auch nicht gestört.
Nee, das meine ich ja nicht. Mich hat es auch nicht gestört. Aber ich hätte es irgendwie schon gedacht, dass man zum Beispiel beim Elimination Chamber Match der Männer so ein Solo sehen wird, der vielleicht Randy Orton einen Spike gibt oder keine Ahnung was. Fand ich interessant, dass die einfach nicht da waren, kein Show bekommen haben. Fand ich absolut in Ordnung. Aber waren ja einige auch nicht da, wie zum Beispiel Imperium mit Gunther war nicht da. Wir hatten kein wirkliches Showing des US-Titels, obwohl der US-Champion drin war. Aber das macht es halt auch aus, wenn man wenige Matches für ein B-Pay-Per-View gibt, das dann natürlich nicht jederzeit bekommen kann. Aber trotzdem, ich glaube, wir fanden beide die Show gut.
Ja, vor allem ein Eingriff hat ja gereicht mit AJ Styles gegen LA Knight. Das war vollkommen in Ordnung.
Ja, dann muss man das natürlich auch nicht overbooken. Und das ist auch fein.
Man hat jetzt ja vor allem noch 6 Wochen bis zu WrestleMania.
Ja.
6 Raw-Ausgaben, 6 SmackDown-Ausgaben. Und da hat man auf jeden Fall genug Zeit, um die ganzen Fäden heiß zu bekommen und noch die eine oder andere Fäde hinzuzufügen.
Genau, auf jeden Fall. Das war's eigentlich schon mit der Elimination Chamber Review. Ich bedanke mich bei dir, Flo, dass wir heute so schön quatschen konnten.
Gar kein Problem.
Genau, und nächste Folge dann wieder mit einem Quiz. Ich werde Flo und Nico bequizzen. Dann vielleicht auch zum Teil zur Elimination Chamber, aber vielleicht auch zum Blick auf WrestleMania. Nächste Woche wird dann die nächste Folge kommen, wenn wir dann Lust und Zeit dazu haben. Und da freue ich mich drauf. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Und Flo darf auch nochmal Tschüss sagen.
Ja, ciao, bis zum nächsten Mal.
So, und dann viel Spaß beim Outro. Ciao, ciao.